Podcast 2. DRS 2.
15 Uhr und 2 Minuten Lesung im 2. Den Sommer über widmen wir uns mit der Reihe Mich kümmert allein das Leben den schönen wie berührenden Erzählungen von Émile Zola. In den letzten Wochen hat uns der französische Romancier am abenteuerlichen Kuraufenthalt eines Pariser Ehepaares teilnehmen lassen und uns und den urigen Bewohnern eines Küstendörfchens die Freuden des hemmungslosen Alkoholgenusses gelehrt. Beide Geschichten waren von erfrischender Lebendigkeit, voller augenzwinkerndem Schalk und umbrandet von malerischen Beschreibungen des weiten französischen Atlantiks, der wilden Felsenküste und des menschenleeren Strandes. Mit «Die Überschwemmung», die Erzählung, die Sie ab heute hören werden, sind die lustigen Zeiten vorbei. Am Beispiel von Louis Roubieux und seiner Familie schildert Zola packend und gleichzeitig schonungslos die Macht der Natur, deren gleichgültiger Urgewalt der Mensch, so groß er auch sonst von sich denkt, oft nichts entgegenzusetzen hat als Fassungslosigkeit und Trauer. Es liest Peter Knäher.
Ich heiße Louis Roubieux. Ich bin 70 Jahre alt und bin in dem Dorfe Saint-Jory, das einige Meilen von Toulouse die Garonne aufwärts liegt, geboren. 40 Jahre lang habe ich mit dem Boden gekämpft, um das tägliche Brot zu essen. Endlich ist der Wohlstand gekommen, und im vorigen Jahr war ich noch der reichste Bauer der Gemeinde. Auf unserem Haus schien Segen zu liegen. Hier wuchs das Glück, die Sonne war unsere Verbündete, und ich erinnere mich nicht einer einzigen Missernte. Wir waren ungefähr ein Dutzend Leute auf dem Hof in diesen glücklichen Zeiten. Da war ich noch guter Dinge, der ich die Kinder bei der Arbeit anführte. Dann mein jüngerer Bruder Pierre, ein alter Junggeselle und ehemaliger Soldat. Dann meine Schwester Agathe, die nach dem Tode ihres Mannes zu uns gezogen war. Eine prachtvolle Frau, stattlich und heiter, deren Lachen man bis zum anderen Ende des Dorfes hören konnte. Dann kam die ganze Schar der Kinder und Enkel. Mein Sohn Jacques, seine Frau Rose und ihre drei Töchter, Aimée, Veronique und Marie. Die erste war mit Cyprien Buisson, einem braven Burschen, verheiratet, von dem sie zwei Kinder hatte, eins von 2 Jahren, das andere von 10 Monaten. Die zweite hatte sich gerade verlobt und sollte Gaspard Roubiteau heiraten. Schließlich die dritte, ein richtiges Fräulein, mit so weißer Haut und so blondem Haar, dass sie aussah, als gehöre sie in die Stadt. Das waren zusammen 10, wenn man alle zählt. Ich war Großvater und Urgroßvater. Wenn wir bei Tisch saßen, hatte ich meine Schwester Agathe zu meiner Rechten und meinen Bruder Pierre zu meiner Linken. Die Kinder schlossen den Kreis nach dem Alter und bildeten eine Reihe, in der die Köpfe immer kleiner wurden, bis hinab zum kleinsten von 10 Monaten, der seine Suppe schon wie ein Erwachsener aß. Oh, man hörte die Löffel auf den Tellern klappern. Die Schar aß tüchtig. Und welche Fröhlichkeit bei jedem Bissen! Ich fühlte Stolz und Freude in den Adern, wenn die Kleinen die Hände nach mir ausstreckten und riefen: »Großvater, gib uns Brot! Ein großes Stück, ja, Großvater?« Das waren schöne Tage. Auf unserem Hof klang es bei der Arbeit aus allen Fenstern. Am Abend dachte Pierre sich Spiele aus, erzählte Geschichten aus seinem Regiment. Tante Agathe buk am Sonntag Kuchen für unsere Mädchen. Dann die Choräle, die Marie konnte. Choräle, die sie mit der Stimme eines Chorkindes vortrug. Sie glich einer Heiligen, ihre blonden Haare fielen auf ihren Hals herab, ihre Hände lagen gefaltet auf ihrer Schürze. Ich hatte mich entschlossen, das Haus um ein Stockwerk zu erhöhen, als Aimée Cyprien geheiratet hatte. und ich sagte lachend, dass man es um ein weiteres erhöhen müsse nach der Heirat von Veronique und Gaspard, so dass das Haus schließlich den Himmel berührt hätte, wenn man bei jeder neuen Ehe so weitergemacht hätte. Wir wollten uns nicht verlassen. Wir hätten lieber hinter dem Haus auf unserem Grund und Boden eine Stadt erbaut. Wenn die Familien einträchtig sind, ist es so gut, dort zu leben und zu sterben, wo man groß geworden ist. Der Monat Mai war dieses Jahr wunderbar. Die Ernte versprach gut zu werden wie seit langem nicht. Gerade an jenem Tag hatte ich einen Rundgang mit meinem Sohn Jacques gemacht. Wir waren gegen 3 Uhr aufgebrochen. Unsere Wiesen am Ufer der Garonne lagen in noch zartem Grün da. Das Gras stand 3 Fuß hoch und ein im vorigen Jahr gepflanztes Weidengebüsch zeigte schon Schösslinge von 1 Meter Länge. Dann hatten wir unser Getreide besichtigt und unsere Weinberge. Alles Felder, die nacheinander gekauft worden waren, so wie der Wohlstand zunahm. Das Getreide stand dicht, die Weinstöcke in voller Blüte versprachen eine prächtige Ernte. Und Jacques lachte sein gutes Lachen und schlug mir auf die Schulter. »Nun, Vater, es wird uns nicht mehr an Brot und Wein fehlen. Ihr habt wohl ein Abkommen mit dem lieben Gott getroffen, dass er jetzt das Geld auf eure Felder regnen lässt.« Oft scherzten wir miteinander über das vergangene Elend. Jacques hatte recht. Ich musste dort oben die Freundschaft irgendeines Heiligen oder des lieben Gottes selber gewonnen haben. Denn alles Glück im Lande gehörte uns. Wenn es hagelte, hörte der Hagel gerade am Rande unserer Felder auf. Wenn die Weinstöcke der Nachbarn Krankheiten hatten, wurden die unsrigen wie von einem Schutzwall umgeben. Und schließlich kam mir das gerecht vor. Da ich niemandem Böses zufügte, glaubte ich, dass mir dieses Glück zukomme. Auf dem Rückweg hatten wir noch Felder durchquert, die wir auf der anderen Seite des Dorfes besaßen. Die Maulbeerbaumpflanzungen hier gediehen prächtig. Da waren auch Mandelbäume, die guten Ertrag versprachen. Wir plauderten fröhlich, wir schmiedeten Pläne. Wenn wir das nötige Geld hätten, würden wir bestimmte Grundstücke kaufen, die unsere Felder miteinander verbinden sollten und uns zu Besitzern eines ganzen Fleckens unserer Gemeinde machen würden. Wenn die Ernte des Jahres ihr Versprechen hielte, würde sie uns erlauben, diesen Traum zu verwirklichen. Als wir uns dem Haus näherten, rief uns Rose lebhaft, gestikulierend von weitem zu: »Kommt doch endlich!« Eine unserer Kühe hatte gerade gekalbt. Das brachte alle in Aufruhr. Tante Agathe bewegte ihre ungeheuren Massen vorwärts. Die Mädchen betrachteten das Kleine, und die Geburt dieses Tieres schien ein neuer Segen zu sein. Kürzlich hatten wir die Stelle vergrößern müssen, wo sich fast 100 Stück Vieh befanden. Kühe, vor allem Schafe, die Pferde nicht gerechnet. »Nun, welch guter Tag«, rief ich aus. »Heute Abend trinken wir eine gute Flasche Wein.« Inzwischen nahm uns Rose beiseite und teilte uns mit, dass Gaspard, der Verlobte von Veronique, gekommen sei, um über die Festsetzung des Hochzeitstages zu sprechen. Sie hatte ihn zum Essen dabehalten. Gaspard, der älteste Sohn eines Bauern aus Morange, war ein großer Bursche von 20 Jahren, der in der ganzen Gegend durch seine erstaunliche Kraft bekannt war. Auf einem Fest in Toulouse hatte er Martial, den Löwen des Südens, besiegt. Dazu war er ein guter Kerl, hatte ein Herz von Gold, war sogar etwas zu schüchtern und errötete, wenn Veronique ihn ruhig anblickte. Ich bat Rose, ihn zu rufen. Er war im Hintergrund des Hofes geblieben, um unseren Mägden zu helfen, die die Wäsche am großen Waschtag aufhingen. Als er in das Esszimmer hineingeführt wurde, wo wir uns aufhielten, wandte sich Jacques an mich und sagte: »Sprecht ihr, Vater?« »Nun«, sagte ich, »du kommst also, damit wir den großen Tag festlegen. Ja, so ist es, Vater Roubieu, antwortete er mit hochroten Wangen. Du brauchst nicht rot zu werden, mein Junge, fuhr ich fort. Wenn du willst, wird es am Sankt Felicitas-Tag sein, am 10. Juli. Wir haben den 23. Juni. So sind es nicht einmal 20 Tage bis dahin. Meine arme verstorbene Frau hieß Felicitas, und das wird euch Glück bringen. Nun, abgemacht? Ja, abgemacht. Am Sankt Felicitas-Tag, Vater Roubieu. Er verabreichte uns, Jacques und mir, einen Händedruck, der einen Ochsen umgeworfen hätte. Dann umarmte er Rose und nannte sie seine Mutter. Dieser große Bursche mit den furchtbaren Fäusten liebte Veronique so, dass er Essen und Trinken darüber vergaß. Er gestand uns, dass er krank geworden wäre, wenn wir sie ihm verweigert hätten. »Jetzt«, fuhr ich fort, »bleibst du zum Abendbrot hier, nicht wahr? Nun los, alle zu Tisch. Ich habe einen Bärenhunger.« An diesem Abend waren wir 11 bei Tisch. Man hatte Gaspard neben Veronique gesetzt, und er betrachtete sie fortwährend, vergaß ganz seinen Teller und war so bewegt darüber, dass sie die seine werden sollte, dass er manchmal dicke Tränen in den Augen hatte. Cyprien und Aimé, die erst seit 3 Jahren verheiratet waren, lächelten. Jacques und Rose, die schon 25 Jahre lang miteinander die Ehe führten, blieben ernster, doch tauschten sie verstohlene Blicke, die von alter Zärtlichkeit feucht waren. Was mich betraf, so glaubte ich wieder jung zu werden mit diesen beiden Liebenden, deren Glück ein Stückchen Paradies an unseren Tisch zauberte. Was für eine gute Mahlzeit das an jenem Abend war! Tante Agathe, die immer ein Scherzwort zur Hand hatte, machte Späße. Da wollte der brave Pierre von seiner Liebschaft mit einem Fräulein aus Lyon erzählen. Glücklicherweise war man beim Nachtisch und alle sprachen auf einmal. Ich hatte aus dem Keller 2 Flaschen Wein geholt. Man stieß auf das Glück von Gaspard und Veronique an. Das Glück, so sagt man bei uns, bedeutet, sich niemals schlagen, viele Kinder bekommen und ganze Säcke voll Taler anhäufen. Dann wurde gesungen. Gaspard konnte Liebeslieder in der Mundart. Schließlich bat man Marie um einen Choral. Sie war aufgestanden. Sie sang mit ganz feiner Flötenstimme, die den Ohren wohltat. Doch ich war zum Fenster gegangen. Da Gaspard zu mir hinkam, sagte ich zu ihm, »Gibt es nichts Neues bei euch?« »Nein«, antwortete er, »man spricht von dem starken Regen in den letzten Tagen und behauptet, dass das Unglück brächte.« Wirklich hatte es in den vorangegangenen Tagen 60 Stunden lang ohne Unterbrechung geregnet. Die Garonne war seit dem Vorabend stark angeschwollen, aber wir hatten Vertrauen zu ihr, und solange sie nicht über die Ufer trat, konnten wir sie nicht für eine schlechte Nachbarin halten. Sie leistete uns so gute Dienste. Ihr Wasserspiegel war so breit und sanft. Außerdem verlassen die Bauern nicht so leicht ihre Behausung, selbst wenn das Dach dem Einsturz nahe ist. »Ach«, rief ich achselzuckend, »es wird nichts auf sich haben. Jedes Jahr ist es dasselbe. Der Fluss macht einen krummen Buckel, als ob er wütend wäre, und dann beruhigt er sich in einer Nacht. Er kehrt zurück, unschuldiger als ein Lamm. Du wirst sehen, mein Junge, auch diesmal werden wir noch darüber lachen. Sieh doch, das schöne Wetter!« Mit der Hand zeigte ich ihm den Himmel. Es war 7 Uhr, die Sonne sank. Ach, welch ein Blau! Der Himmel war ganz blau, ein unendliches blaues Tuch von tiefer Reinheit, über das die sinkende Sonne wie ein Goldstaub zog. Von dort her fiel eine stille Freude und erfüllte den ganzen Raum. Niemals hatte ich das Dorf in so süßem Frieden zur Ruhe gehen sehen. Auf den Dächern erstarb eine rosige Färbung. Ich hörte das Lachen einer Nachbarin, dann Kinderstimmen an der Straßenecke vor unserem Hof. Weiter weg erhob sich, gedämpft durch die Entfernung, der Lärm der Herden, die in den Stall zurückkehrten. Die tiefe Stimme der Garonne war dauernd hörbar, aber sie schien mir sogar die Stimme der Stille zu sein, so sehr war ich an ihr Rollen gewöhnt. Allmählich erblasste der Himmel, das Dorf sank in noch tieferen Schlaf. Das war der Abend eines schönen Tages, und ich dachte, dass unser ganzes Glück, die guten Ernten, das fröhliche Haus, die Verlobung von Veronique uns von oben kämen, eben in der Reinheit dieses Lichts. Ein Segen breitete sich über uns aus beim Scheiden dieses Abends. Inzwischen war ich in die Mitte des Zimmers zurückgekehrt. Unsere Mädchen schwatzten, wir hörten ihnen lächelnd zu, als plötzlich durch das stillheitere Land ein grässlicher Schrei hallte. Ein Schrei der Verzweiflung und des Todes. »Die Garonne! Die Garonne!« Wir stürzten in den Hof. Saint-Jory liegt in einem Tal ungefähr 500 Meter tiefer als die Garonne. Wände von hohen Pappeln, die die Wiesen abgrenzen, verbergen den Fluss völlig. Wir bemerkten nichts. Und fortwährend ertönte der Schrei: »Die Garonne! Die Garonne!« Plötzlich kamen auf dem großen Weg vor uns zwei Männer und drei Frauen. Eine von ihnen hielt ein Kind in den Armen. Sie waren es, die schrien, vom Wahnsinn gepackt. Sie liefen in größter Hast über den harten Boden. Manchmal drehten sie sich um und blickten hinter sich mit entsetzten Gesichtern, als ob ein Rudel Wölfe sie verfolge. »Na, was haben die nur?« fragte Cyprien. »Seht ihr etwas, Großvater?« »Nein, nein«, sagte ich, »die Blätter bewegen sich ja nicht einmal.« In der Tat, die tiefe Linie des Horizonts lag friedlich. Aber ich sprach noch, als ein Schrei uns entfuhr. Hinter den Flüchtlingen, zwischen den Stämmen der Bäume, inmitten der großen Grasbüschel, sahen wir es auftauchen wie eine Meute grauer, gelbgefleckter Tiere, die sich heranwälzten. Von allen Seiten bäumten sie sich gleichzeitig auf. Wogen wurden von Wogen getrieben, eine Entfesselung von unendlichen, sich kräuselnden Wassermassen, die weißen Schaum spritzten und den Boden im dumpfen Galopp ihrer Menge erschütterten. Jetzt stießen auch wir den verzweifelten Schrei aus. »Die Garonne! Die Garonne!« Auf dem Wege liefen die beiden Männer und die drei Frauen immer noch. Sie hörten, wie der schreckliche Galopp sie einholte. Jetzt kamen die Wellen in einer einzigen Front, brausten, brachen sich mit dem Getöse eines feuernden Bataillons. Bei ihrem ersten Ansturm hatten sie drei Pappeln umgebrochen, deren hohes Blätterwerk herabknickte und verschwand. Eine Bretterhütte wurde verschlungen, eine Mauer stürzte ein. Ausgespannte Wagen trieben fort wie Strohhalme. Aber die Wassermassen schienen besonders die Flüchtlinge zu verfolgen. An der Wegbiegung, die hier stark abfiel, vereinigten sie sich zu einer ungeheuren Wasserfläche und schnitten ihnen jeden Rückzug ab. Sie liefen jedoch immer noch und spritzten mit großen Sprüngen den Schaum auf. Sie schrien nicht mehr, wahnsinnig vor Angst. Das Wasser reichte ihnen bis zu den Knien. Eine ungeheure Welle warf sich auf die Frau, die das Kind trug, und alles wurde verschlungen. »Schnell, schnell«, rief ich, »wir müssen weg. Das Haus ist fest. Wir brauchen nichts zu fürchten.« Aus Vorsicht flüchteten wir gleich in das zweite Stockwerk. Wir ließen die Mädchen zuerst hinaufgehen. Ich beharrte darauf, als Letzter zu folgen. Das Haus war auf einem Hügel oberhalb des Dorfes erbaut. Das Wasser drang in den Hof ein, sachte und mit leisem Glucksen. Wir ängstigten uns nicht sehr. »Ach«, sagte Jacques, um seine Leute zu beruhigen, »das hat nichts zu bedeuten. Ihr erinnert euch, Vater, im Jahre 55 ist das Wasser genauso in den Hof gekommen. Es stand einen Fuß hoch, und dann hat es sich wieder verlaufen.« »Es ist trotzdem schlecht für die Ernte«, murmelte Cyprien. »Nein, nein, es hat nichts zu bedeuten«, sagte ich auch, als ich die großen, flehenden Augen unserer Mädchen sah. Aimée hatte ihre beiden Kinder ins Bett gebracht. Sie blieb am Kopfende sitzen mit Veronique und Marie. Tante Agathe sprach davon, den Wein warm zu machen, den sie hinaufgebracht hatte, um uns allen Mut zu machen. Jacques und Rose blickten aus dem gleichen Fenster. Ich stand mit meinem Bruder, Cyprien und Gaspard, am anderen Fenster. »Kommt doch herauf«, rief ich unseren beiden Mägden zu, die mitten im Hof im Schlamm warteten. »Holt euch keine nassen Füße dort.« »Aber das Vieh«, sagten sie, »es hat Angst und bringt sich im Stall um.« »Nein, nein, kommt herauf, sofort. Wir werden dann sehen.« Die Rettung des Viehs war unmöglich, wenn das Unheil größer werden sollte. Ich hielt es für unnötig, unsere Leute zu erschrecken. Also zwang ich mich dazu, die größte Unbekümmertheit zu zeigen. Auf das Fenster gestützt plauderte ich. Ich meldete den Fortgang der Überschwemmung. Der Fluss, nachdem er das Dorf gestürmt hatte, hatte es jetzt bis in die engsten Gässchen eingenommen. Jetzt war es nicht mehr ein Sturm heranrollender Wellen, sondern ein langsames und unbesiegbares Ersticken. Die Bodenvertiefung, in der Saint-Jory erbaut war, verwandelte sich in einen See. Auf unserem Hof erreichte das Wasser bald einen Meter Höhe. Ich sah es steigen, aber ich versicherte, dass es stehen bliebe. Ich ging sogar so weit zu behaupten, dass es fiele. »Da bist du nun gezwungen, hier zu übernachten, mein Junge«, sagte ich und wandte mich an Gaspard. »Es sei denn, dass die Wege in einigen Stunden wieder frei sind. Das ist gut möglich.« Er sah mich an, ohne zu antworten, mit ganz bleichem Gesicht. Und dann sah ich, wie sein Blick sich mit unaussprechlicher Angst auf Veronique heftete. Es war 9:30. Draußen war es noch hell. Weißes Licht von tiefer Traurigkeit lag unter dem fahlen Himmel. Die Mägde hatten, bevor sie heraufkamen, die gute Idee gehabt, zwei Lampen zu holen. Ich ließ sie anzünden und dachte, dass ihr Licht, das schon düstere Zimmer, in das wir geflüchtet waren, ein bisschen gemütlicher machen würde. Tante Agathe, die einen Tisch in die Mitte des Zimmers gestellt hatte, wollte ein Kartenspiel organisieren. Die tapfere Frau, deren Augen von Zeit zu Zeit die meinen suchten, dachte vor allem daran, die Kinder zu zerstreuen. Ihr schönes Gemüt bewahrte eine großartige Tapferkeit. Und sie lachte, um das Grauen, das sie rings um sich anwachsen fühlte, zu bekämpfen. Das Spiel fand statt. Tante Agathe brachte Aimée, Veronique und Marie mit Gewalt an den Tisch. Sie gab ihnen Karten in die Hände und tat, als ob sie mit Leidenschaft spiele. Mischte, hob ab und gab und redete dabei so viel, dass sie fast den Lärm des Wassers übertönte. Aber unsere Mädchen konnten sich nicht betäuben. Sie blieben ganz weiß, mit fiebernden Händen und gespannter Aufmerksamkeit. Alle Augenblicke wurde das Spiel unterbrochen. Eine von ihnen drehte sich um und fragte mich halblaut: »Großvater, steigt es immer noch?« Das Wasser stieg mit erschreckender Schnelligkeit. Ich antwortete scherzend: »Nein, nein, spielt ruhig, es besteht keine Gefahr.« Niemals war mein Herz von solcher Angst zusammengeschnürt gewesen. Alle Männer hatten sich vor die Fenster gestellt, um das erschreckende Schauspiel zu verdecken. Wir versuchten zu lächeln, wenn wir uns zum Innern des Zimmers wandten, zu den friedlichen Lampen, deren runder Lichtschein in traulicher Behaglichkeit auf den Tisch fiel. Ich erinnerte mich an unsere Winterabende, wenn wir uns um diesen Tisch versammelten. Es war das gleiche stille Beisammensein, voll von warmer Zuneigung. Und während hier der Friede waltete, hörte ich hinter meinem Rücken das Gebrüll des entfesselten Flusses, der immer noch stieg. »Louis«, sagte mein Bruder Pierre, »das Wasser ist 3 Fuß unterm Fenster. Man müsste es sagen.« Ich hieß ihn schweigen, indem ich seinen Arm drückte. Aber es war nicht mehr möglich, die Gefahr zu verbergen. In unseren Ställen ging das Vieh zugrunde. Plötzlich ertönte ein Muhen und Blöken der geängstigten Tiere, und die Pferde stießen raue Laute aus, die man weit hört, wenn sie in Todesgefahr sind. »Mein Gott! Mein Gott!« sagte Aimé und sprang auf, die Fäuste an den Schläfen und von Zittern erfasst. Alle hatten sich erhoben, und man konnte sie nicht daran hindern, zu den Fenstern zu laufen. Dort verharrten sie, angewurzelt, stumm, mit vor Angst gesträubtem Haar. Die Dämmerung war eingetreten. Ein trübes Licht lag über der lehmfarbenen Wasserfläche. Der fahle Himmel war wie ein weißes Tuch über die Erde geworfen. In der Ferne zog Rauch. Alles hüllte sich in Nebel. Das war das schreckliche Ende eines Tages, der in einer Todesnacht erlosch. Und nicht ein menschlicher Laut, nichts als das Schnauben dieses bis ins Unendliche ausgedehnten Meeres, nichts als das Blöken und Wiehern der Tiere. Mein Gott, wiederholten halblaut die Frauen, als ob sie fürchteten, laut zu sprechen. Ein schreckliches Krachen ließ sie verstummen. Die wild gewordenen Tiere hatten die Stalltüren eingedrückt. Sie schwemmten in der gelben Flut vorüber, von der Strömung gezogen und weggerissen. Die Schafe wurden scharenweise wie welke Blätter weggespült und drehten sich in den Strudeln. Die Kühe und Pferde kämpften, liefen noch und verloren dann den Boden. Vor allem unser großes, graues Pferd wollte nicht sterben. Es bäumte sich auf, reckte den Hals, schnob wie ein Blasebalg. Aber die wütenden Fluten erfassten es bei der Kruppe, und wir sahen es, geschlagen, sich ergeben. Nun stießen wir unsere ersten Schreie aus. Es kam uns, ohne dass wir es wollten, in die Kehle. Wir mussten einfach schreien. Die Hände nach all den lieben Tieren ausgestreckt, die auf diese Weise verschwanden, jammerten wir, ohne uns gegenseitig zu hören. Wir ließen dem Weinen und Schluchzen, das wir bis dahin zurückgehalten hatten, freien Lauf. Oh, das war der Ruin. Die Ernte vernichtet, der Reichtum in wenigen Stunden zerstört. Gott war nicht gerecht. Wir hatten ihm nichts getan, und er nahm uns alles wieder. Ich erhob die Faust zum Himmel. Ich sprach von unserem Spaziergang am Nachmittag, von diesen Wiesen, dem Getreide, den Weinbergen, die wir so vielversprechend gefunden hatten. Das alles log also? Das Glück log? Die Sonne hatte gelogen, als sie so sanft und ruhig unterging in der großen Heiterkeit des Abends. Das Wasser stieg noch immer. Pierre, der es überwachte, schrie mir zu: »Louis, wir müssen uns vorsehen. Das Wasser reicht bis ans Fenster.« Diese Warnung riss uns aus unserem Verzweiflungsanfall. Ich kam zu mir und sagte achselzuckend: »Es liegt nichts am Geld. Solange wir alle da sind, gibt es nichts zu beklagen. Wenn wir es los sind, machen wir uns wieder an die Arbeit.
»Ja, ja, ihr habt recht, Vater«, antwortete Jacques fieberhaft. »Und wir laufen keine Gefahr. Die Mauern sind fest. Wir werden aufs Dach steigen.«
Es blieb uns nur noch diese Zuflucht. Das Wasser, das Stufe um Stufe die Treppe hinaufgestiegen war, mit hartnäckigem Plätschern, drang schon durch die Tür ein. Wir stürzten zum Dachboden, uns fest aneinander haltend, da man in der Gefahr das Bedürfnis hat, zu fühlen, dass man beisammen ist. Cyprien war verschwunden. Ich rief ihn und sah ihn aus dem Nebenzimmern wiederkommen mit verstörtem Gesicht. Nun, da ich auch die Abwesenheit unserer beiden Mägde gewahrte und auf sie warten wollte, sah er mich seltsam an und sagte ganz leise: »Tot. Die Ecke des Schuppens unter ihrem Zimmer ist eingestürzt. Die armen Mädchen waren wohl die Ersparnisse in ihren Koffern holen gegangen.« Er erzählte mir, immer halblaut, dass sie sich einer Leiter bedient hatten, diese wie eine Brücke gelegt hatten, um ins andere Gebäude zu gelangen. Ich legte ihm ans Herz, nichts zu sagen. Meinen Rücken überlief es eiskalt. Der Tod war in unser Haus gekommen. Als wir auch hinaufstiegen, dachten wir nicht einmal daran, die Lampen auszulöschen. Die Karten blieben auf dem Tisch ausgebreitet. Das Wasser stand im Zimmer schon einen Fuß hoch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.